Nachdem Justus einige Dinge, die in Stefans Ausführungen vorgekommen sind, schon während seines Vortrags kommentiert hat, möchte ich nun ganz kurz Stefan die Möglichkeit geben, gleich auf einige Punkte, die Justus angesprochen hat, zu antworten.
Jetzt mal all die Sachen, die sehr viele sind, weglassen, wo ich vollkommen übereinstimme. Ich teile. Ich werde versuchen, bei fünf Punkten ganz kurz was dazu zu sagen und dann einen Punkt rauszubreiten, den ich in die Diskussion nicht geschehen. Die kurzen Sachen, es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt sagst, du kannst hauptsächlich über die Berliner Gruppierung reden und die Konferenz, weil ich sitze hier nicht als Pressesprecher dieser Berliner Gruppierung, ich sitze hier als Stefan Rieger von Café Kritik, der in Wien die Konferenz und die Kampagne Stop zu Bomben macht und darüber kann ich in erster Linie reden. Ein ganz kurzer Satz zu den Doktortiteln in Österreich. Das ist, du hast vielleicht recht, dass
ich habe es in Deutschland so, in der Bayern ist es noch schlimmer. Ja.
Noch schlimmer ist. Die ist aber so schlimm, dass sie auch praktische Konsequenzen hat. Wenn wir bei unserer Konferenz uns nicht als diverse Doktoren dort anmelden, nicht eingeschlossen, kriegen wir den Hörsaal auf der Uni nicht, dieser Hörsaal mit Übersetzungsanlage kostet, wenn wir nicht für 5.000 Euro. Dann schreiben wir halt den Doktor. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, von Pius Günther, das hat der Bundeskanzler oder innen nicht in Wien gesagt, aber meines Wissens sehr wohl in Berlin. Aha. Das weiß ich auch noch von Hören sagen. Ein kurzes Wort zu Kasim Mousavi, das ist natürlich überhaupt kein scheußlicher Mensch, sondern das ist ein sehr engagierter iranischer Oppositioneller. Er hat auch in Wien auf einer Konferenz im September, also keine Stop the Bomb, sondern eine Konferenz, gesprochen. Wir haben ihm sehr deutlich gesagt, nicht nur die Vorabkonsultationen bleiben lassen sollte, weil die einfach lächerlich sind, das hat uns auch nicht zu Herzen genommen. Ansonsten ist aber das, was Kasim Mousavi macht, was er öffentlich vertritt, was er übrigens auch in diesem Buch schreibt, ausgesprochen wichtig. Das ist nämlich zum ersten Mal meines Wissens, dass in der Öffentlichkeit von einem aus der linken, exiliranischen Szene kommenden, klipp und klar gesagt wird, dass wenn man gegen die Islamische Republik Iran in Zukunft effektiv etwas ausrichten möchte, es ein Bündnis bedarf zwischen der iranischen Opposition, einschließlich der linken und marxistischen, und der israelischen Bevölkerung bzw. pro-israelischen Bevölkerung im Westen. Das ist ein völliger Tabubruch, sowas innerhalb der exil-iranischen Szene, vor allem der Linken, einzubringen. Und das führt, auch wenn die Green Party natürlich eine ausgesprochen kleine und marginalisierte Gruppe ist, trotzdem zu heftigen Debatten, weil diese Leute ernst genommen werden. Das sind Leute, die seit fast 30 Jahren gegen das Regime kämpfen, die haben dann halt so eine gewisse Credibility und das wird nicht einfach, die werden nicht einfach nur als zionistische Spinner abgetan, werden sie auch, aber es führt zu heftigen Debatten innerhalb sehr maßgeblicher iranischer Oppositionsgruppen und deswegen ist die Position, die der Kasim da versucht, in die Öffentlichkeit zu tragen und andere Leute ausgesprochen wichtig, ob man seine pathetische Art des Vortrages mag. Zu der Jelinek auch nur noch ganz kurz, das wurde nicht unter den Tisch gekehrt. Also stimmt, dass Matthias Künzel uns auf dem Abschlussfoto bei dieser Konferenz im September genau dafür kritisiert hat. Wir hatten gar nicht für die Konferenz, sondern für die gleich anschließende Kundgebung, die wir da noch gemacht haben, zusammen mit der jüdischen Gemeinde, Elfriede Jelinek angefragt, ob sie dort nicht sprechen möchte und oder das wollte sie dann nicht, weil sie ja bekanntlich sehr menschenscheu ist und so, aber sie hat gesagt, sie kann gerne ein Grußwort schreiben. Das hat sie uns geschickt, wir haben das durchgelesen, haben sie angerufen und haben ihr gesagt, so werden wir das nicht bringen, weil da eine, es war nicht so, dass sie keine Militärschläge einfach nicht thematisiert hat, sondern sie hat sich dezidiert dagegen ausgesprochen. Bei diesem Kundgebungsaufruf haben wir gesagt, so geht das nicht. Also wenn da jemand reden möchte und jetzt nicht darüber reden möchte und über die iranische Opposition reden soll, soll sein, aber sich dezidiert quasi gegen einen zentralen Inhalt des Kundgebungsaufrufs auszusprechen, ist uns völlig egal, ob die Literaturnobelpreis hat oder nicht, dann funktioniert das nicht. Das wurde ihr auch so mitgeteilt, das ist mit ihr nebenbei gemerkt sehr angenehm, dann diskutiert man da ein bisschen drüber, sie bleibt aber bei ihrer Position. Okay, und gleichzeitig bietet sie immer an, ansonsten steht sie gern zur Verfügung, das Projekt zu unterstützen, aber mit dieser Position möchte sie nicht identifiziert werden. Ich glaube übrigens nicht aus grundsätzlich pazifistischen Gründen. Bekanntlich war sie bei einem leider nicht zu unterstützenden Krieg sehr wohl für den Krieg, nämlich im Fall des Jugoslawiens. Also sie hat keine per se pazifistische Vorstellung. Ja? Also das ist, müsste man bei ihr, glaube ich, gar nicht im Grund und Boden kritisieren. Der Punkt, der mir sehr zentral erscheint, es geht nicht, auch im Selbstverständnis der Kampagne Stop the Bomb, geht es nicht in erster Linie darum, Appelle an die Bevölkerung oder die Regierung oder irgendein Unternehmen zu richten. Es geht auch gar nicht so sehr darum, Leute zu überzeugen, wo das geht, wunderbar. Es geht um was anderes. Es geht darum, Druck auszuüben. Und das passiert deswegen, weil ich behaupten würde, zumindest, also ich jetzt, ich meine, ich glaube, Sobaum ist ein Bündnis, da gibt es alle möglichen Leute und es gibt andere Leute, die das alles ganz anders sehen, aber so wie ich das verstehe, warum ich da überhaupt so maßgeblich mitmache, da, mir geht es da um was anderes. Ich weiß, in was für einer Art von Gesellschaft und in welchem Staat ich das betreibe und ich weiß, dass das nicht funktionieren wird, dass wir, weil wir so tolle Argumente haben, irgendwie plötzlich die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung überzeugen oder die österreichische Außenministerin oder den österreichischen Bundeskanzler. Was wir aber sehr wohl erreichen können, ist ein Druck, der letztendlich dann aber sehr wohl auch ein internationaler sein muss, also der reicht nicht von uns alleine, versuchen aufzubauen und dadurch sowohl die Regierung als auch die UMV, als auch das Unternehmen, worum es da vordergründig zumal geht, tatsächlich unter Druck zu setzen und den Probleme zu machen. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. Also insofern, finde ich, geht die Kritik ins Leere, wenn man sagt, ihr glaubt jetzt plötzlich, dass die Leute, die sowas betreiben, glauben jetzt, die Bevölkerung scheint gar nicht mehr so weit weg. Es ist sogar im Gegenteil so. Während man so etwas tut, was wir da versuchen, kriegt man es täglich wieder serviert, dass die Bevölkerung und die ganzen anderen Leute, die da angeblich an die angeblich appelliert werden sollen, noch viel weiter weg sind. Ja, dass die Ressentimenthaftigkeit noch viel größer und stärker ist. Soweit in aller Kürze zu ein paar Punkten.
Gut, ich würde jetzt erstmal nicht dran anknüpfen wollen, sondern erstmal eine etwas andere Frage noch stellen, die etwas mehr Bezug auf das nimmt, was du vorhin in deinem Vortrag gesagt hast. Du hast negativ Bezug auf Hannes Stein genommen, negativ Bezug genommen auf Henrik M. Broder, negativ Bezug genommen auf Karl Popper etc. pp. Diejenigen, die Bündnispolitik machen, etc., sind dazu verdonnert, lebenslang ihre Werke zu lesen. Vor dem Hintergrund der Entwicklung, über die wir jetzt gerade sprechen, interessiert mich dabei Folgendes. Die Bahamas hat selbst vor längerer Zeit eine Konferenz organisiert, zu der Hannes Stein eingeladen wurde. Die Bahamas hat selbst zur Zeit der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren an Demonstrationen und Kundgebungen teilgenommen, auf denen Beckstein ebenfalls gesprochen hat und so weiter und so fort. Mich interessiert vor diesem Hintergrund, inwiefern ist es nötig, das Engagement, das die Bahamas gerade bei diesen Aktionen gezeigt hat, bei den Aktionen gegen den Besuch Ahmadinejads und so weiter, inwiefern ist es nötig, diese Aktion, dieses Engagement inzwischen kritisch zu betrachten, inwiefern hat die Bahamas also eine gewisse Mitverantwortung für die Akzeptanz, auf die beispielsweise Künzels Aufrufe zur Realpolitik stoßen, inwiefern hat sie also so etwas wie ein Startsignal für die Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Mitte der Gesellschaft gegeben und daran vielleicht noch anknüpfend, wenn du sagen würdest, ist es eigentlich nicht nötig, sich davon zu distanzieren, worin besteht denn dann genau der Unterschied zwischen euren damaligen Aktivitäten und dem, was du jetzt gerade skizziert hast, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Ich habe doch nichts gegen Konferenzen. Auch nicht gegen Iran-Konferenzen, weil ich das prinzipiell für verwerflich halte. Ich habe auch nichts gegen eine Stop-the-Bomb-Kampagne. Meistens interessiert mich das nicht so sehr, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist doch ein anderes. Das Problem ist, dass plötzlich einige Leute, ich würde den Stefan da ja gar nicht dazu zählen, der Stefan ist da mehr so in der Mitte, aber einige Leute plötzlich mit einem Ich hab's gefunden auftauchen, ne? Knoten durchhauen. Und also das heißt, es gibt auf dieser Konferenz, ne, beiden Konferenzen, also so gesehen, die beiden Konferenzen sind, was die Vorträge angeht, meines Wissens identisch oder weitgehend.
Ja. Nicht mal, okay, dann also überhaupt nicht, genau. Aber es stimmt einfach nicht. Also es waren mehrere Leute in Wien eingeladen, die in Berlin nicht eingeladen waren und umgekehrt auch.
Zumindest, was ich
und
sagen wollte.
Da gibt es schon auch Gründe für.
Was ich sagen wollte, ich glaube, dass auf beiden Konferenzen nicht ein Vortrag gehalten worden ist, Künstler streich ich, der, also jetzt von den geladenen Gästen, der nicht, wo ich nicht wahrscheinlich weitgehend sagen würde, ja, das ist okay, das ist richtig, nur wusste ich schon und ihr auch. Und nur weil Benny Morris nochmal sagt, wird es nicht richtiger. Ja, das ist ja auch so ein Ding, nicht? Benny Morris hat etwas gesagt, das wusstet ihr alle und wir hier oben auch. Ne? Also hier stellt sich die Frage, wer wem? Wofür ist das gut? Aber egal, also wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, sondern es geht darum, dass eine Sache ideologisiert wurde. Dass die, wir haben in der Bahamas zum Beispiel mal eine Redaktionserklärung gemacht, das ist 3 oder 4 Jahre wahrscheinlich her, in der wir ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass ein bestimmter Gestus der Antipolitik eine ganz üble Geschichte, die kann auch wertkritisch oder quasi rechtsradikal daherkommen, die sozusagen Balsam für schöne Seelen ist, die sich das schmutzige Geschäft der Politik nicht aus eben zum Teil sehr, sehr widerwärtigen Gründen weit von sich halten, sondern dass man mit Politik möglicherweise, dass das nicht grundsätzlich eine Sache ist, mit der man so ein Bäh-Verhältnis hat. Haben wir nie gemacht. Deswegen haben wir, aber wir haben natürlich kein Konzept, was das angeht. Wir können dazu nur sagen, deswegen Hannes Stein, nicht? Deswegen haben wir Hannes Stein, über den ich deswegen ein bisschen despektierlich mich geäußert habe, weil ich mal zum Geburtstag ein Bändchen mit Glossen von ihm bekommen habe und das war Matt. Hannes Stein ist natürlich unter den deutschen Journalisten einer der interessantesten und sympathischsten. Nichtsdestotrotz ist er Journalist und ich nehme mein Urteil, das ich vorher gesagt habe, nicht zurück. Mit Hannes Stein, als einem dezidiert der jüdischen und israelischen Sache verpflichteten Journalisten auf einer antideutschen Konferenz ins Gespräch zu kommen, fand ich hochinteressant, war vorhin auch gar nicht verkehrt, hätte man ein bisschen schöner moderieren können, noch ein bisschen interessanter vielleicht machen können. Ob es ein Anfang für irgendwas war, weiß ich nicht, jedenfalls war es nett, es war angenehm, es war hilfreich. Hilfreich auch insofern, um denen auf die Fresse zu geben, durch die bloße Tatsache, dass es stattfand, die ja mit Hermann Gremlitzer durch die Welt laufen und immer noch sagen, wer in der Springerpresse stand, ist ein Faschist. Nazi. Ja. Also allein deswegen fanden wir das sehr nett. Die Sache mit der, wo man uns sagt, sind wir hier vielleicht, weil das wurde nicht gut verstanden. Auch das ist eine Sache des Probierens gewesen, diese 2006, die Kundgebung in Frankfurt. Ich konnte da selber nicht hin, habe aber dann einen Redebeitrag für die Bahamas geschrieben, der wird vorgelesen. Das war ja ein ganz breites Bündnis. Ich glaube, bei den jüdischen Gemeinden und glaube, alles Mögliche bis hin zu Parteien und so etwas dabei. Da ging es ja darum, dass dieser Ahmadinejad eigentlich nach Deutschland eingeladen war. Im Sinne, dass jeder Staatschef eines an den Spielen beteiligten Landes ganz automatisch sozusagen die Einladung bekommt. Und es ging, oh, das ist gut. Es ging sozusagen um die Frage, genau, ne? Und diese entlang dieser Fußballspiele dann gemachten Kundgebungen, das waren meines Wissens zwei, vielleicht waren es auch drei, eine war in Nürnberg, das war die mit Beckstein, der war in Frankfurt nicht, wo mein Redebeitrag vorgelesen worden ist. Das war immerhin, und deswegen hatte ich mir gesagt, okay, wenn es uns ermöglicht wird, und es wurde uns durch die Frankfurter Genossen uns eben ermöglicht, hier zu sprechen, dann tun wir es erstens deswegen, nicht weil wir dann auch toll dabei sind, sondern weil wir die Sache in einer Richtung teilen können. Es ist nämlich eine, ob es das wollte oder nicht, eine kritische Veranstaltung gegen die Bundesrepublik, gegen eine Staatsentscheidung und damit verbunden die Aufforderung, kein Shakehand mit so einem, also das heißt, es war ein Element der Ablehnung von etwas darin. Das ist natürlich einer der Gründe, warum wir uns das überlegt haben und gesagt, okay, machen wir. Zweitens, dieser Redebeitrag ist im Netz unter der Redaktion Bahamas nachzulesen, ist dieser Redebeitrag damit beschäftigt, den Leuten klarzumachen, dass es ein gutes Deutschland eben nun mal nicht gibt. Dass es natürlich sehr schön wäre, wenn Deutschland sich endlich auch einmal zu der kleinen Schar der gesitteten Nationen hinzuzählen würde, dass dies aber einige Voraussetzungen hat, die leider nicht gegeben sind. Na, also so ungefähr in die Richtung. Dieser Beitrag war interessanterweise dann, wie mir gesagt worden ist, aber relativ erfolgreich. Na, vielleicht, weil es mal kein Grußwort gewesen ist. Das heißt also, es geht nicht darum, wir dürfen da nicht hin. Das ist ja von einem breiten Bündnis getragen irgendwie eine Sache. Nur, niemals würden wir so ein breites Bündnis machen. Das halten wir für zu sinnlos in dieser Form. Und auch auf dieser Grundgebung sind wir, als das, was wir immer sind, aufgetreten als Ideologiekritiker. Ja? Das heißt also nicht zuletzt, das falsche Denken dieser Leute, die dort hingegangen sind, ob Juden oder nicht Juden, ist mir völlig egal. Das scheint eine überwiegende Mehrheit jüdischer Menschen gewesen zu sein in Frankfurt. Ihr wisst ja, da zu solchen Sachen gehen ja die nicht-jüdischen Deutschen sowieso fast nie hin. Die berühmte gesellschaftliche Mitte nicht-jüdischer Provenienz geht nämlich da nicht hin. Die gesellschaftliche Mitte, wenn man das jetzt nach dem Einkommen, nach dem ökonomischen Vermögen der Leute beschreiben wollte, die zu solchen Konferenzen und Veranstaltungen hingeht, ist nämlich deutsch-jüdisch und nicht-jüdisch-deutsch. Es gehen nur die Leser, nur die Leser der Welt oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hin, die gesellschaftlich arriviert sind zu solchen Dingen, die wir im weitesten Sinne machen würden, die nur, nehme ich jetzt zurück, aber ganz vorwiegend die jüdisch sind. Der Rest, der nicht-jüdisch-deutsche Teil, ist von einer kleinen Ausschnitt dieser Gesellschaft, dieser deutsch-israelischen Gesellschaft, einmal abgesehen, ein Spektrum, wie es genau hier sitzt. Hier in dem Raum. Jetzt sind immer die Leute, die sagen, ey, da müssen wir hin, das ist okay, das müssen wir einfach machen und gehört sich. Also nochmal, es kann nicht darum gehen, irgendwie zu sagen, man darf so eine Konferenz nicht machen, hier macht man sich schmutzig oder sonst. Man wird aber schon fragen müssen, ist diese Sache zu irgendeinem, dient die irgendeinem, ich sage jetzt mal Fortschritt? Ja, der Stefan hat das genannt, die Verbreiterung, ihr wisst ja, die Verbreiterung der Basis für Kritik oder so etwas. Kann sie dir dienen? Und wenn es das in irgendeiner Weise vielleicht tut, dann habe ich da nichts dagegen. Dann mache ich damit nur. Ich baue sowas nicht auf, weil wir können da nur ungefähr das 16. Rad an einem Wagen sein, vorläufig. Aufbauen, diese Verbreiterung oder so etwas, die schaffen wir. Ich sage jetzt mal wirklich wir und rede jetzt mal nicht nur von der Barmer. Die schaffen wir doch wirklich erst dann. Erst dann, also was heißt diese Reihenfolge? Das hängt aber oder vielleicht auch gar nicht erst dann, also diese zeitliche Folge, vergesst sie. Die schafft man nur dadurch, dass man wirklich dieser harten Arbeit der Ideologiekritik, die akademischen Aspiranzen im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich genauso angehen, wie das Bedürfnis in der Presse und der Medien macht, etwas Schönes zu sehen, das man nutzen kann oder gar mitmachen kann, indem man da vielleicht auch mal einen Fuß reinkriegt, ne, indem man all diese Dinge tatsächlich in das Zentrum der eigenen Beschäftigung nimmt. Denn das sind die Fußkrankheiten der Leute, mit denen wir reden können. denen wir etwas sagen können, die sich an etwas abarbeiten, was wir, das muss nicht die Bahamas sein, das kann auch auf irgendeiner Veranstaltung von ganz anderen Leuten, die mit der Redaktion nichts zu tun haben, sein. Das ist das, was läuft. Dass es so ist, ist bitter, aber man muss es insofern aushalten, weil man doch Kritiker bleiben möchte. Weil die Alternative, der Verzicht auf die Kritik, ne, auf den notwendig zerstörerischen Gehalt, den Kritik einfach nun mal haben will, weil es der Verzicht darauf wäre. Und das hilft am allerwenigsten Israel. Jeden, den man hier in Zweifel bringen kann. Also ich sag mal so, wir sind völlig dankbar, wenn ein Abonnent, der irgendwo in Niedersachsen eine gut gehende Arztpraxis unterhält und sagt, dass es ihm wieder gefallen hat und dass er mit seinen Freunden viel diskutieren würde. Das habe ich mir immer schon Erfolge berichtet. Das ist noch am ehesten ein Erfolg. Der kommt nicht aus dem linken Pofel. Und gleichzeitig, der kommt nicht aus einer jüdischen Gemeinde, weil die Angehörigen der jüdischen Gemeinde auf solche Konferenzen gehen, aus ganz bestimmten Gründen natürlich solchen Wahrheiten, solchen Kritiken oder so etwas bis zu einem gewissen Grad näher zugänglich sind. Aber wie man da herauskommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auf solche Konferenzen wir hier hinmarschieren, Mitglieder der jüdischen Gemeinden hinmarschieren, sehr wenig Journalisten und ein paar, so eine unentwegten deutsch-israelische Freundschaft, vielleicht gibt es in Österreich auch so. Das heißt, es wird uns doch von vornherein ein Konzept empfohlen, das nach ganz pragmatischen Gründen befragt, ja schon riecht. Ne? Wie ein Fisch, der so lange gelegen hat, statt in die Pfanne zu kommen. Das ist das, was ich einfach nicht verstehe, warum so eine Mogelpackung in hochideologisierter Art und Weise, und das ist ja einer der Gründe, warum die Hallenser uns beide hierher eingeladen hat, weil das ja nun offensichtlich in allen möglichen Städten oder sonst etwas, Leipzig, Kiel ja schon, da soll ja eine größere Veranstaltung gewesen sein, die Leute also furchtbar bewegt. Was ich sehr schade finde, weil da gibt es nichts dran zu bewegen, das ist eigentlich nur das. Nicht zu wegen, oh Gott, der macht, der verkauft wieder die Anti-Atom-Bewegung. Das war auch schön. Ne? Hat er 20 Jahre lang keine Gelegenheit gehabt, Bewegungspolitiker zu sagen, nun ist es schon wieder soweit. Nicht, dass man einfach sagt, hey komm, Leute. Das ist das Problem. Nicht, dass irgendeine Konferenz stattfindet mit Benny Morris und anderen interessanten Leuten. Paul Singer.
Ich würde würde da gleich anknüpfen wollen. Justus sprach gerade nochmal von der Kritik, von Ideologiekritik und Ähnlichem. Du hast vorhin in deinem Eingangsstatement dich sehr stark von klassischer Kampagnenpolitik bzw. von klassischer Realpolitik dich distanziert und erklärst, dass die Politik, die ihr jetzt macht, dass Bündnisse wie Stop the Bomb immer vor der Gefahr stehen, umzuschlagen in eben so eine Realpolitik, wie ich sie ganz am Anfang skizziert habe. Justus hat jetzt wiederum gesagt, dass der zersetzende oder der subversive Gehalt, von dem du vorhin gesprochen hast, im Grunde genommen bei dem, was du machst, bei dem, was in Berlin zu beobachten war, nur noch randglossenförmig vorhanden war. Da du vorhin ebenfalls davon gesprochen hast, mal Bilanz zu ziehen etc., würde mich jetzt einfach ganz konkret interessieren, was bleibt denn konkret in einem Bündnis wie Stop the Bomb noch von der Kritik übrig? Wie viele Abstriche wurden im Rahmen dieser Kampagne Stop the Bomb und im Rahmen dieser Iran-Konferenzen schon von der Kritik gemacht? Worin besteht genau der Unterschied zur Lobbyarbeit? Worin besteht genau der Unterschied zur Lobbyarbeit?
Das ist sehr viel, was du da fragst.
Du
hast die Frage ja noch im Hinterkopf, weil einen Punkt hatte ich vorhin vergessen, den ich noch erwähnen wollte, aber das hat gleich was damit zu tun. Ich glaube, du hast eine zu gute Meinung von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, weil du das so ein bisschen darstellst, die brauchen das alle gar nicht mehr zu hören. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also in Österreich haben wir ungefähr 8000 registrierte Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Und da haben jetzt nicht 8000 Leute über Stop the Bomb unterschrieben, es kommen auch nicht 8000 Leute auf eine Kundgebung, die wir organisieren, also auch nicht auf die im September, die nun eine sehr dezidierte Ansage gehabt hat, die von der jüdischen Gemeinde mitveranstaltet wurde. Da waren natürlich auch keine 8000 Leute. Wir führen sowohl privat als auch öffentlich zahlreiche Diskussionen mit Leuten aus der jüdischen Gemeinde und da geht es im Prinzip genau um das Gleiche, den Leuten zum Beispiel die wirklich existenzielle Gefährdung Israels durch den Iran deutlich zu machen. Man wird mit genau den gleichen, mal verständlichen, mal ziemlich blödsinnigen Nachfragen konfrontiert, wie von Leuten, die nicht zur jüdischen Gemeinde gehören. Ja? Vielleicht ist es eher möglich, also die Offenheit für das, was wir dann versuchen, argumentativ vorzubringen, ja? Sei es ideologiekritisch oder sei es auch einfach nur durch Verweis auf Fakten. Also zum Beispiel diese Debatte über diesen unsäglichen National Intelligence Estimate, ja, dieser Geheimdienstbericht von 16 amerikanischen Geheimdiensten, wo eigentlich hier drin steht, dass die Iraner ein Atomwaffenprogramm haben, aber der halt so präsentiert wurde, als wenn sie es eingestellt hätten. Da funktioniert es ja tatsächlich, auf Fakten hinzuweisen und zu sagen, das stimmt ja so alles nicht, guck dir das nochmal genauer an. Und da gibt es in jüdischen Gemeinden viel größere Offenheit, zu sagen, okay, dann wusste ich das so nicht. Aber notwendig ist das trotzdem. Also es ist durchaus ein guter Grund, solche Aufklärungsveranstaltungen im Sinne von Ideologiekritik und in der Verbreiterung von Wissen über Fakten sehr wohl auch für jüdische Gemeinden zu machen. Ja, von mir aus kann das sogar eins der Hauptansprechpublikum sein, weil ich da tatsächlich mehr Chancen sehe, dass die dann auch erreicht werden können. Die Frage war jetzt mit den Abstrichen von der Kritik.
Genau, welche Abstriche musstest du von der Kritik
machen? Das ist so schwierig, weil ich als Person mache überhaupt keine Abstriche. Ich weigere mich, irgendwelche Abstriche zu machen. Wir haben, das wurde am ersten Tag, wie diese Kampagne und dieses Bündnis sich gegründet hat, habe ich darauf bestanden, es gibt das, was man früher, glaube ich, Agitationsfreiheit im Bündnis genannt hat. Das ist seitdem festgeschrieben und das heißt, es gibt einen gemeinsamen Konsens, das ist das, was die Forderungen von Stop the Bomb sind, das kann jeder, der das unterschreiben will, unterschreiben. Darüber hinaus ist es ein Bündnis von Leuten, die unterschiedliche politische Positionen vertreten, auch in der Frage zum Beispiel, was eine Option eines Militärschlages von wem auch immer gegen die Nuklearanrichtungen eingeht und auch eine ganze Reihe von anderen Punkten. Das heißt, es ist akzeptierte Praxis und so mache ich das auch, wenn ich irgendwelche Interviews gebe für Journalisten, dann erkläre ich denen die Position von Stop the Bomb ist die und die und die und jeder Journalist fragt was danach, was halten Sie denn jetzt von einer militärischen Option? Da muss ich darstellen, dass ich das jetzt nicht als Sprecher von Stop the Bomb sage, aber natürlich sage ich denen meine Position. Und ich erkläre ihnen, uns geht es darum zu sagen, wenn es dann zu diesen Militärschlägen kommen wird, weil die Welt sich geweigert hat, irgendetwas anderes zu unternehmen, was das vielleicht noch hätte verhindern können. Und ich vermute auch, in Wirklichkeit ist es dafür schon zu spät, das hätten wir vor 10 Jahren anfangen müssen, diese Welt, ja, solche konsequenten politischen und ökonomischen Sanktionen zu setzen. Dann wird es eben nicht Israel sein, was schuld daran ist, dass es diese militärische Konfrontation gibt, sondern die Schuld der ganzen Welt, die Israel sich einfach im Stich gelassen hat, alleine gelassen hat, einschließlich seiner tollen westlichen Verbündeten, sei es die wenigen in Europa, aber auch durchaus die USA. Das erzähle ich Journalisten und das ist innerhalb der Kampagne akzeptiert, dass das so passiert. Das will ich also keinen Abstrich von der Kritik. Wenn von mir gefordert wird, von mir jetzt als Person, dass ich diese Absprüche machen soll, dann stelle ich meine Mitarbeiter zur Disposition. Hat es auch schon gegeben.
Gut, da es die ersten Wortmeldungen aus dem Publikum gab, würde ich sagen...
Vielleicht doch noch ein Gedanke dazu. Wir diskutieren ja auch innerhalb dieses Bündnisses und ich versuche dort Leuten auch klarzumachen, dass diese radikale Form von Gesellschaftskritik, von der ich komme, und jetzt, man tauscht sie ja auch aus, ich schicke dann aber so dieses Interview rum, wo ich so auf zwei Seiten sitze, was ist antideutsche Kritik und so, und das studieren dann die Konservativen und versuchen zu kapieren, okay, es gibt Leute, für die Kommunismus nicht Stalin bedeutet, das ist neu für die. Ne? Ich versuche deutlich zu machen, warum ich glaube, dass diese Kritik auch für das, was wir gemeinsam da versuchen, notwendig ist. Dass wenn wir die Gedanken, die ich aus dieser allgemeinen Kritik schöpfe, auch für diese gemeinsame Bündnisarbeit nicht mit berücksichtigen, dass wir dann noch viel mehr scheitern werden, als wir es wahrscheinlich ohnehin schon tun.
Möglicherweise helft ihr damit vordergründig erstmal Israel, aber in zweiter Linie verdoppelt ihr die gesellschaftliche schlechte Realität damit. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Das lässt sich unter anderem auch an eurer Petition hier festmachen, in der zweimal auftaucht, während es gleichzeitig eine Entwicklung nuklearer Waffen, die auch Europa erreichen könnten, also das erscheint zweimal in diesem Text, dass Europa ebenfalls bedroht ist, hier oben einmal, unten nochmal Europa als Zielscheibe atomarer bestückter Raketen und so weiter. Das erinnert mich tatsächlich in einer gewissen Weise an den Anknüpfen dieser ganzen Apokalypse-Angst, bei der sich Europa selbst als das zentrale Opfer begreift. Also inwiefern kannst du das denn vereinbaren mit der Kritik? Weil meines Erachtens klingt das sehr stark eben, wie auch das, was du vorhin in Bezug auf den Antisemitismus gesagt hast, nach einer Verdopplung der schlechten Zustände, nach einer Verdopplung von Vorurteilen, nach einer Verdopplung von Ressentiments, die man dann aufgreift.
Diese Erwähnung von Europa, die ist schlicht und einfach richtig. Ein iranisches Nuklearwaffenprogramm bedroht nicht nur Israel. Das bedroht perspektivisch den ganzen Westen, ja, und perspektivisch sogar die ganze Welt. Also warum soll man es doch nicht reinschreiben?
Mir ist nur die Häufigkeit aufgefallen im Vergleich zu anderen Dingen.
Okay, schlecht redigiert. Nein, aber also das würde nicht sagen, nur weil es jetzt zweimal drinsteht, wird es da irgendwie sonderlich in den Vordergrund geschoben. Okay. Es ist auch, also von der Vorgeschichte war es so, das ist kein großes Geheimnis, war das auch umstritten, weil es gab Leute, denen das eben nicht so wichtig war und es gab andere Leute, denen das extrem wichtig war. Und, ja, okay, jetzt steht es da drin, weil auch die Leute, die gemeint haben, das darf nicht im Vordergrund stehen, ja, trotzdem gesagt haben, ja, aber es ist schlicht und einfach sachlich richtig, darauf hinzuweisen, dass nun wirklich nicht nur Israel bedroht ist, sondern, so wie ich das formuliert habe, dass auch die Vernichtung Israels für diese Leute wirklich nur der Auftakt wäre, das Startsignal, das ist nicht das Endziel, die Vernichtung Israels. Ja. Da kann Europa sich noch so sehr anepiesen oder sogar inzwischen, das ist ja kein Epiesement mehr, den Schritt zur offenen Kollaboration irgendwie wagen. Das wird letzten Endes einen dschihadistischen Islamisten nicht sonderlich interessieren. Europa bleibt ein Repräsentant von westlicher Aufklärung und so weiter und so fort. So sehr wir darauf verweisen können, davon ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Das wird islamische Dschihadisten nicht sehr interessieren, wenn wir darauf verweisen, dass da nicht mehr sehr viel übrig ist. Solange das hier so einigermaßen so ausschaut, wie es hier ausschaut, ja, dann ist auch Europa damit schwerstens bedroht. Ja? Nicht nur mit einem unmittelbaren Militärschlag, sondern auch mit politischer Erpressung.
Ja? Ja, wie gesagt, das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Mir ist nur aufgefallen, dass diese Erwähnung Europas dort im Vergleich zur Erwähnung anderer Dinge recht häufig auftaucht. Nachdem es nun die ersten Meldungen aus dem